Genau, so vieles wird heute ein bisschen spontan sein. Auch die Predigt. Ich muss kurz nachdenken, was ich hier vorne das mache. Bitte? So ungefähr. Okay. Gut, nein, da ist etwas schiefgelaufen und meine Notizen sind jetzt nicht da. So. Okay, die Erneuerung des Denkens. Ich wollte heute abschließen mit Erneuerung des Denkens. Ich mache eine kurze Wiederholung von das, was wir die letzten Wochen besprochen haben. Die Bibelstelle ist Römer 12, Vers 1 bis 2. Und da geht es um Folgendes. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, euer Leibe darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und werdet nicht gleichförmig oder seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Denkens oder des Sinnes, damit ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Es geht darum, dass wir in unser Denken erneuert werden, dass unser Denken verwandelt wird oder dass wir verwandelt werden und dass diese Sache anfängt in unser Denken. Wir haben die letzte Woche haben wir gesprochen über die Wichtigkeit, dass wir Fortschritt feiern sollen und nicht Perfektion. Eine Sache, das sehr vielleicht auch deutsch ist, ist, dass Deutschland liebt Perfektion, Vollkommenheit. Und das ist auf einer Seite eine gute Sache. Aber in der Gemeinde werden wir wenig, vielleicht gar keine perfekte Leute finden. Und wenn wir eine Einstellung haben, dass alles perfekt sein soll, dann ist der Maßstab falsch. Vielleicht ist das Ziel Perfektion ist gut, aber wenn wir sagen, alles soll perfekt sein, sonst können wir nicht Gemeinde sein, sonst kann ich nicht in mein Christsein leben, dann ist die Motivation falsch. Es ist wichtig, dass wir Fortschritt feiern. In einer Familie wird Fortschritt gefeiert. Wenn ein Kind laufen lernt, dann schauen wir nicht darauf, dass es schon 3, 4, 5 Mal gefallen ist. Nein, wir schauen drauf, wow, es hat die ersten Schritte gemacht. Und jetzt geht es noch viel besser. Und wir wissen, dass in der Zwischenzeit viele unvollkommene Schritte dazwischen sind. Wir wissen, dass in der Zwischenzeit viele Sachen sind, die nicht diesen Maßstab von Vollkommenes gehen. Sein, aber gleichzeitig freuen wir uns, weil es Fortschritte gibt. So Perfektion sollen wir anstreben. Sein wie Jesus sollen wir anstreben. Aber der Weg dorthin ist genauso wichtig. Und der Weg dorthin ist ein Weg mit Fallen und Aufstehen und wieder Fallen und wieder Aufstehen. Und wenn wir fallen und wir sagen, ach, was ist jetzt wieder los? Und manchmal sind wir sehr unbarmherzig uns selbst gegenüber, aber auch sehr unbarmherzig andere gegenüber. Sehr oft, wenn wir unbarmherzig uns selbst gegenüber sind, so nach dem Stil, ich habe wieder Mist gebaut, ich habe wieder den Maßstab, den ich mich selbst gesetzt habe, nicht erfüllt, dann werde ich negativ in mich selbst und fange ich an, durch diese negative Gedanken mich selbst zu sehen und andere zu sehen. Ich schaffe es nicht, ich bin ein Nichts, ich bin ein Fehler, es wird nie funktionieren. Und weil ich so negativ bin, dann schaue ich die andere durch diese gleiche Brille an. Und du bist auch ein Fehler, weil du hast auch diesen Maßstab, die eigentlich die perfekte Maßstab, die ist, wie es eigentlich sein soll, nicht erreicht, nicht erfüllt. Ein religiöser Geist feiert Perfektion, aber wir sollen Fortschritt feiern. Das, was wir letztes Mal, als ich gepredigt habe, über gesprochen habe, war meine Vergangenheit und die Wahrheit. Und sehr oft schauen wir uns auf die Vergangenheit und lernen aus der Vergangenheit und sagen, ja, das hat meine Vergangenheit mir gelehrt, so deswegen ist es auch wahr. Aber da haben wir auch diesen Satz ausgesprochen, nicht immer das, was wahr erscheint, ist auch die Wahrheit. Und da können wir wieder hingehen und uns selbst einreden, das ist in meiner Vergangenheit nicht gut passiert. Das ist in meiner Vergangenheit falsch gelaufen. Dieses und jenes habe ich falsch getan in meiner Vergangenheit. Und jetzt fange ich an, mich zu definieren durch das, was in der Vergangenheit passiert ist. Aber Gott möchte, dass wir uns nicht durch unsere Vergangenheit definieren. Er möchte, dass wir uns durch sein Wort definieren. Dass das, was in sein Wort als Wahrheit über uns steht, dass wir das nehmen und uns dadurch definieren. Genau, das sind die Sachen, die wir die letzten Wochen besprochen haben. Und heute möchte ich sprechen über meine Zukunft und die Wahrheit. Denn es ist wichtig, dass ich erneuert werde und dass meine Zukunft sich verändert. Und dass ich nicht mehr schaue auf die Vergangenheit, aber dass ich jetzt schaue auf das, was Gott für mich hat. Und wir haben eine hoffnungsvolle Zukunft. Gott hat eine hoffnungsvolle Zukunft für dich. Dass du heute hier bist, ist ein Zeichen von Gottes Liebe für dich. Und die Botschaft ist, dass Gott eine Zukunft voller Hoffnung für dich hat. Ja, und wenn wir unser Leben anschauen und wir schauen in der Vergangenheit, dann sehen wir vieles, das nicht gut gelaufen ist. Und das macht, dass wenn wir in die Zukunft schauen, dass wir sehr hoffnungslos in die Zukunft hineinschauen. Und es wird wieder Zeit, dass wir zu Gottes Wort gehen. Und dass wir anfangen zu glauben, was er über uns sagt. Was sagt Jesus über dich? Was sind die Worte, die Jesus über dein Leben ausgesprochen hat? Manchmal haben wir Worte der Weissagung gehabt und dann klingt es so toll und schön, aber im Alltag, da vergessen wir diese Worte. Aber geh zurück zu den Worten, die Jesus zu dir gesprochen hat. Geh zurück zu den Worten, die Jesus dir in deinem Herzen gegeben hat, als du zum Glauben gekommen bist. An das, was Gott in dein Leben überhaupt tun möchte. Wisst ihr, es gibt Menschen, die ihre Zukunft verändert haben, indem sie in der Gegenwart das, was eigentlich für die Zukunft gedacht hat, war, in ihre Gegenwart hineingeholt haben. Und das ist wirklich interessant. So etwas, das eigentlich für die Zukunft gedacht war, haben sie in ihre Gegenwart hineingeholt. Ein Henoch. Ein Henoch, die Bibel sagt, er wandelte mit Gott. Und irgendwann war er nicht mehr da, denn Gott hat ihn aufgenommen in den Himmel. Henoch war der erste Mensch, der einfach nicht gestorben ist, aber in den Himmel aufgenommen ist. Denn das war Gottes Plan, vielleicht von Anfang an mit Menschen, dass wir nicht sterben mussten. Aber durch diesen ganzen Sündenfall kam eine Zeit, dass das nicht mehr galt. Jeder Mensch musste sterben und jeder Mensch ist gestorben. Aber es war, oder da kommt wieder eine Zeit, und das ist in der Zukunft, dass wir nicht mehr sterben werden. Und dass wir für immer und ewig bei Gott sein werden. Und obwohl diese Zeit schon sehr weit in der Zukunft, sogar vorbei dem Neuen Testament liegt und Henoch noch im Alten Testament gelebt hat, hat er, indem er oder in die Art und Weise, wie er mit Gott gegangen ist, hat er etwas, das für die Zukunft galt, hat er für sich geholt. Und er war der Erste, der aufgenommen worden ist. Wir als Christen, wir sprechen doch von der, auf Englisch ist es Rapture, wie heißt es auf Deutsch? Die Entrückung, dass Jesus kommt und uns mitnehmen wird. Er ist der Erste, der es erlebt hat. Und wir hoffen noch darauf. Dann gibt es im Neuen Testament gibt es ein Maria. Oder lass uns erst nach Abraham gehen. Abraham, der war derjenige, der aus Glauben gelebt hat. Und er hatte das, was Gott ihm versprochen hat, hat er schon für heute gesehen. Obwohl noch nichts da war, aber er hat seine Zukunft, hat er in seine Gegenwart geholt. Er hat nicht seine Vergangenheit für ihn sprechen lassen und in seine Vergangenheit gelebt. Denn wenn wir weiter in unsere Vergangenheit leben, werden wir nicht erneuert in unser Denken. Wir werden dort bleiben, wo wir stehen. Aber Gott möchte uns dass wir uns ausstrecken nach das, was er für uns hat. Und das, was er uns zeigt. Und deswegen ist Abraham der Mann gewesen oder geworden, der Vater aller Gläubigen. Er ist jetzt unser Vater. Und das war er eigentlich schon seit dem Punkt, als er im Glauben sich ausgestreckt hat und das geholt hat, was für die Zukunft gedacht war. Der David war der Erste, der in einer Zeit, was wir Lobpreis oder Anbetung Gottes nennen, er war einer, der etwas geholt hat, das eigentlich für die Zukunft gedacht war. Und er hat es in seine Zeit geholt. David in die Zeit, das war der Art und Weise, wie man angebetet hat, war einfach im Tabernakel. Und es waren viele Zeremonien und viele Ritualien, die man da machen musste. Aber David war ein Mann nach Gottes Herz. Und irgendwie würde er in seinen Denken, war er irgendwie ganz weit weg als die Leute, womit er gelebt hat. Er war auf eine ganz andere Ebene. Er hatte Einblick in das, was Gott für die Zukunft hatte, und er hat es in seine Zeit ausgelebt. Das, was wir heute als ganz selbstverständlich sehen, als Lobpreis und Anbetung, die Hütte Davids war der erste Beispiel davon, wo er alle anderen Sachen rausgeholt hat und nur die Bundeslade unter einem Zelt gelegt hat und die Priester und die Leviten den Auftrag gegeben hat, einmal 24 Stunden eine Sache zu tun, und das war Gott anzubeten. Wie wird es sein im Himmel? Wir werden vor dem Thron stehen. Und wir werden Tag und Nacht werden wir das Lamm loben und preisen und anbeten. Irgendwie hat David etwas gesehen. Sein Denken hat sich erneuert. Und er hat etwas, das eigentlich für die Zukunft war, hat er in seine Zeit geholt. Lass uns zu Jesus und Maria kommen. Maria, Jesus hatte seinen öffentlichen Dienst noch nicht angefangen. Und da steht er, Und es war noch nicht die Zeit, weil er sagt er später auch, es ist noch nicht die Zeit. Aber dann sind sie auf einer Hochzeit in Kana. Und dann geht der Wein alle. Und Maria merkt das Problem, so sie, die Leute, oder sie geht zu den Leuten hin, oder sie kommen zu ihr, ich weiß nicht genau, wie es gewesen ist, aber sie sagt auf jeden Fall, sagt sie zu den Leuten, sagt, dass sie zu Jesus gehen sollen. Dann geht sie zu Jesus und sagt, erklärt das Problem und sagt ihm eigentlich, Jesus, es wird Zeit, dass du ein Wunder tust. Jesus hatte noch kein Wunder getan vorher. Aber Maria hatte irgendwie einen Durchblick auf das, was kommen wird. Brauchst du ein Wunder? Es gibt viele Leute, die heutzutage sagen, es gibt keine Wunder mehr. Es gibt Leute, die sagen, die Wunder haben aufgehört als in der Zeit Jesu. Es gibt Leute, die sagen, diese Sachen waren für den Zeitalter, nicht für uns. Und das sind auch Leute vielleicht, die, und manchmal sind Leute, die schauen auf der Vergangenheit und sagen, wow, die Vergangenheit war doch so toll und so schön. In die Zeit hat Gott wirklich gewirkt, aber heute doch nicht mehr. Kennst du diese Erlebnisse auch? Dass du schaust in deine Vergangenheit und du schaust auf die gute und auf die schöne Sache der Vergangenheit und du sagst, wow, das war doch eine tolle Zeit. Weißt du, in der Zeit von Finney, damals, dann, da waren, das waren Christen, das war Erweckung. Aber heutzutage gibt es doch keine Erweckung mehr. Es gibt viele, ich weiß noch, als junger Christ, gab es viele, die damals gesagt haben, es wird schlimmer mit dieser Welt. Und das glaube ich auch, es wird schlimmer mit dieser Welt. Und es werden immer weniger Christen geben und es wird eine ganz kleine Gruppe Christen wird übrig bleiben. Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht abfallen und wir müssen da harren und festhalten, damit wir mit dieser kleinen treue Gruppe, dass wir da bleiben können und dass wir schaffen und dann in den Himmel hineinkommen. Ich glaube, dass die Bibel etwas anderes sagt. Ich sehe in Offenbarung, dass da steht, dass eine Gruppe von Menschen aus allen Nationen, aus allen Stämmen, Dankeschön, aus allen Stämmen kommen wird. Das ist genau das Gleiche. Aus allen Stämmen, aus allen Nationen kommen wird. Und eine Menge, die niemand zählen kann. Also es gibt noch viele Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Und ich glaube, dass es keine kleine Gruppe sein wird, die übrig bleiben wird. Aber dass wir sehen werden, wie Erweckung auf diese Erde ausbrechen wird und wie viele, viele Menschen zum Glauben kommen werden. Dass das Lamm den Preis seines Leidens empfangen wird. Ich kann mich irgendwie nicht vorstellen, dass Jesus so ein Preis gestorben ist und er hätte es auch für eine Person getan. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Aber irgendwie ist das zu wenig. Und ich kann mich nicht vorstellen, dass wir da in den Himmel sind und die 500 Treue oder die 144.000 Treue, die sind dann da und alle anderen haben es nicht geschafft. Nein. Der Preis seines Leidens. Und so ist es wichtig, dass wir nicht unsere Vergangenheit es entscheiden lassen, aber dass wir erneuert werden in unser Denken und dass wir die Zukunft in unsere Zeit hineinholen. Maria, als sie da in dieser Situation stand, sagt sie, Jesus, tu etwas. Und dann geht sie zu den Leuten hin und sagt, alles, was er euch sagt, tue dies. Und Jesus sagt noch zu ihr, vor sie zu den Leuten geht, sie sagt, Frau, meine Zeit ist noch nicht gekommen. So er sagt, die Zeit ist noch nicht da. Aber sie sagt, ist mir egal. Ich möchte, dass das, was für die Zeit, die noch nicht da ist, dass es jetzt schon anfängt. Es gibt manche Leute, die brauchen ein Wunder heute, nicht morgen, nicht übermorgen. Wenn du ein Wunder heute brauchst, streck dich aus und hol dein Wunder heute. In der Bibel steht, dass wir die Kräfte in Hebräer 6,5 oder 5,6 steht, dass die Kräfte der zukünftigen Zeitalter, dass die schon geschmeckt worden sind. In dem Kontext ist es ein bisschen eine negative Darstellung, aber ich möchte das hier erwähnen. Die Kräfte der zukünftigen Zeit haben wir schon geschmeckt oder können wir schon schmecken. Und ich glaube, dass Heilung letztendlich so etwas ist. Aber nicht nur Heilung. Einfach das Christenleben, Leben in der Fülle, ist das, was für die Zukunft gedacht ist. In der Vollkommenheit können wir jetzt schon schmecken. Das Reich Gottes, steht in Matthäus, ist nahe gekommen. Als Jesus predigt, das Evangelium predigt, sagt er, tut Buße oder Metanoia, das Wort ist kehrt um, Umkehr. Bei Buße tun habe ich immer das Gefühl, so kasteien, so Buße tun, aber das ist nicht die Gedanke. Buße tun ist umkehren, ist ich bin auf einem Weg und ich komme irgendwie zu der Erkenntnis, dass dieser Weg falsch ist und so kehre ich um. So der Weg, um Umkehr zu erleben, ist durch Erneuerung deines Denkens. Du musst deine Gedankengänge sollen sich verändern. Du bist auf diesem Weg, der verlorene Sohn, er ist einfach hingegangen, hat ins Haus und Braus gelebt und dann kommt er auf eine Situation, wo er alles verloren hat, er hat nichts mehr da, er isst das Futter von die Schweine und er ist total am Boden zerstört und dann steht, und dann kommt er zu sich und sagt, in dem Haus meines Vaters haben sogar die Sklaven es besser, als ich es jetzt habe. So er kommt zur Erkenntnis, dass wo er jetzt ist, dass es nicht der richtige Ort ist, wo er sein soll. So sagt er, ich werde aufstehen und ich werde hingehen. Metanoia, Veränderung des Denkens, umkehren. Er sagt, ich werde aufstehen und hingehen und zu meinem Vater gehen. Und dann sieht er schon alles, was er tun wird. Er sagt, ich werde mich, wenn ich ihn sehe, werde ich mich vor ihm hinknien und ich werde sagen, Vater, ich bin es nicht würdig, dein Sohn zu heißen. Aber lass mich doch einer deiner Sklaven, deiner Knechten sein. Denn das ist besser als das, was ich hier habe. Und dann steht er auf und er geht hin. Und das ist es, wenn Denken sich verändert, dann wird es Auswirkungen haben in unser Leben. Dann wird, weißt du, ein Christ, der sagt, ich bin jetzt Christ, und gar nichts hat sich in meinem Leben geändert, dann würde ich sagen, schau nach, ob du wirklich Jesus gehörst. Weil da wird sich sicherlich, vielleicht nicht so in der Schnelligkeit, wie du das willst, wir haben über Vollkommenheit und Fortschritt gesprochen, vielleicht nicht in der Schnelligkeit, wie du es willst, aber wenn sich gar nichts ändert, dann weiß ich nicht, ob du wirklich ein Kind Gottes bist. Denn da wird sich etwas tun. Und weil wenn wir uns umkehren, verändern wir unser Denken. Und wir gehen einen anderen Weg. Wir gehen nicht mehr den Weg der Vergangenheit. Wir gehen den Weg, den Gott mit uns vorhat. Und dann predigt Johannes, er sagt, Kehrt um, denn das Himmelreich, das Reich der Himmel, ist nahe gekommen. Kehrt um, denn das Reich der Himmel ist ganz nahe gekommen. Und ihr wisst, dass das Reich Gottes zwei Aspekte hat. Auf einer Seite sagt Jesus, das Reich Gottes ist jetzt. Auf der anderen Seite sagt er, das Reich Gottes kommt. Hier steht es, das Reich Gottes ist nahe gekommen. So, was ist es jetzt? Ist es jetzt da? Kommt es? Ist es nahe? Was ist mit dem Reich Gottes? Alle drei. Das Reich Gottes ist jetzt. Und jeder, der heute Christ wird, kann das Reich Gottes heute erleben. Das Reich Gottes kommt. Es ist etwas, das sich in der Zukunft ereignen wird. Denn diese Fülle des Reiches Gottes, so wie, worüber die Bibel spricht, wo die Herrschaft Gott komplett vollkommen ist, wird sein, wenn wir bei Gott im Himmel sind oder wenn wir in dem tausendjährigen Reich. So, wenn wir da sind, wo die Bibel sagt, da wird Frieden herrschen, da wird keine Krankheit mehr sein, wir werden alle vollkommen geheilt sein. Und all diese Versprechungen sind Sachen, die jetzt noch nicht stattgefunden haben. Das sind Sachen, die kommen. Und jetzt, und das ist, was ich eigentlich heute sagen will, wir haben die Möglichkeit, das, was für die zukünftige Zeit gedacht ist, können wir heute schon erleben, indem wir umdenken. Indem wir verändert werden durch die Erneuerung des Denkens. Wenn wir heute schon die Heilung, die eigentlich für die Zukunft ist, kann ich heute schon erleben. Die Veränderung, die vollkommene Veränderung, die für die Zukunft ist, kann ich heute schon in mir tragen. Merkt ihr, was für Kraft dahinter steckt? Erneuert werden, verwandelt werden durch die Erneuerung des Denkens. Dann lasse ich mich nicht mehr von der Vergangenheit führen und lenken und glaube nur das, was meine Vergangenheit sagt. Aber ich lasse mich von der Zukunft lenken. Das, was Gott für mich hat. Ihr kennt doch diese Aussage, wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, erinnere ihm an seine Zukunft. Erinnere ihm an seine Zukunft. Wenn wir, ich werde zum Schluss kommen, wenn wir uns wenn wir nicht uns erneuern werden lassen von unserem Denken, werden wir Gottes Reich nicht wirklich sehen können. Und wird für uns Gottes Reich etwas für die Zukunft sein und nicht etwas für jetzt sein. Und dazu brauchen wir diese Erneuerung. Es gibt ein Studium, und das möchte ich euch kurz zeigen. Ich bin jetzt soweit. Wir schauen uns das erste Bild an. Wer weiß, wer das ist? Ja, aber das ist nicht irgendwie Harry Potter. Das ist Harry Potter umgekehrt, oder? Auf dem Kopf stehen. Okay, jetzt werden wir... Alles ist weiter in Ordnung mit dem Bild, oder? Okay, dreh das Bild mal um. Das nächste Bild. Irgendwie stimmt jetzt das Bild überhaupt nicht. Die Augen stimmen nicht. Den Mund stimmt nicht. Geh wieder zurück zum ersten Bild. Aber so stimmt's, oder? Aber merkt ihr, was euer Gehirn für Spiele mit euch spielt? Okay, nächstes Bild. Ja, nächstes Bild. Ist das gleiche Bild. Wer ist das? Das war Busch, ist Busch. Genau. Und? Aber dass das Bild so schlimm aussieht, hattest du das gedacht? Aber das ist, was dein Gehirn mit euch tut. Euer Gehirn zeigt euch, ihr seht ein Bild und euer Gehirn, dreh das irgendwie um, verändere das, obwohl es eigentlich im Original überhaupt nicht so aussieht. Okay, nächstes Bild. Das ist der Rennfahrer, ne? Ja, David Hamilton, genau. Okay, dreh mal um. So, in alle Bilder sind Mundpartie und Augenpartie sind umgedreht. Und obwohl sie umgedreht sind, hast du das Gefühl, das Bild sieht normal aus. Geh wieder zurück zum, ja genau, so sieht es irgendwie normal aus. Aber jetzt, dass ich es gesagt habe, guckt ihr natürlich genauer hin und jetzt seht ihr die Unterschiede. Und jetzt seht ihr, aha, da ist etwas geändert, da ist etwas geändert. Okay, die Frage ist, wenn jetzt euer Gehirn solche Spiele mit euch spielt, wie ist es mit der Wahrheit? Denn sehr oft, und das haben wir letztes Mal auch besprochen, sehr oft sehen wir etwas als wahr, weil alle es für wahr sehen, weil unser Umfeld es für wahr nimmt, aber es ist nicht die Wahrheit von Gottes Wort. Und es ist wichtig, dass wir zurückgehen zu der Wahrheit von Gottes Wort und dass wir uns dadurch verändern lassen. Werde erneuert, werde verwandelt durch die Erneuerung deines Denkens. Dieser Prozess der Erneuerung des Denkens ist ein Prozess. Das bedeutet, wir müssen immer wieder dranbleiben. Die Christina hat heute im Lobpreis gesagt, wir müssen alle Gedanken, die Gott nicht gehören, alle falsche Glaubenssätze, alle müssen wir gefangen nehmen und wir müssen sie unter die Gehorsam Christi, sollen wir sie bringen. Es ist ein Prozess. Ich merke, wie ich immer wieder herausgefordert werde, dass ich etwas glaube, das eigentlich nicht stimmt. Dass ich etwas annehme, was eigentlich nicht Gottes Wort sagt. Das eigentlich nicht meiner Identität in Gott entspricht. Und ich hoffe, dass wir durch diese Predigtserie ein bisschen herausgefordert worden sind, um neu diese Ansätze anzuschauen. Um neu zu schauen, wo glaube ich Lügen? Wo glaube ich Sachen, die nicht die Wahrheit entsprechen? Manchmal sind es gibt vier Aspekte, wo wir eigentlich diese Sachen immer wieder erleben. Es sind die Glaubenssätze, die ich über Gott glaube. Manche Leute, die glauben, dass Gott böse ist. Die Bibel sagt, Gott ist gut. Und dann merken wir, eine bestimmte Situation passiert. Und dann sagen wir, ja, und wo war Gott, als das passiert ist? Und eigentlich diese Aussprache, wo war Gott, als das passiert ist, ist eigentlich ein Glauben, der dahinter steckt, ist, der Gott ist doch nicht so gut. Aber wenn ich dich frage, und das ist wie dieses umgedrehte Bild. Also wenn ich dich frage, ist Gott gut? Alle sagen, ja. Dann passiert irgendeine Katastrophe. Und wo ist Gott? Wenn er gut ist, ist das die falsche Frage. Oder? Wenn er gut ist, ist das die falsche Frage. Und deshalb bedeutet nicht, dass das Problem, das da passiert ist, nicht schlimm ist. Aber um zu fragen, wo Gott war, ist eigentlich, dann gehen wir davon aus, dass er auf irgendeine Art dafür verantwortlich ist, dass das so passiert ist. Und das ist die falsche Frage. Das ist der falsche Sichtweise. Das ist der falsche Gedankengang. Und in unser Denken, in diesem Bereich, sollen wir erneuert werden. So, es gibt Glaubenssätze, was Gott angeht. Dann gibt es Glaubenssätze, was uns angeht. Wo wir Sachen glauben, die nicht stimmen. Ich bin nicht hübsch genug. Ich bin dieses oder jenes. Ich bin nicht geliebt. Wer hat das Gefühl, nicht geliebt zu sein? Ihr braucht keine Hände zu heben, aber kennt ihr dieses Gefühl, ich bin nicht geliebt? Stimmt das? Okay, dann müssen wir zurückgehen und schauen, was Gott sagt. Gott hat uns so lieb, so geliebt, dass er für uns gestorben ist am Kreuz. So, stimmt es, dass ich nicht geliebt bin? Und ich verstehe, was da unterliegt. Vielleicht fühlst du dich nicht geliebt von einer bestimmten Person. Aber diese Aussage, ich bin nicht geliebt, keiner liebt mich, ist Quatsch, ist eine Lüge. Und diese Lüge sollen wir nicht weiter glauben. Und die sollen erneuert werden in unser Denken. Es gibt manche Leute, die so weit gehen, dass sie sagen, oh, alle lieben mich. Ich bin geliebt. Und ich würde sagen, übertreiben in die andere Richtung ist gar nicht so schlecht. Ich habe es schon gesagt. Deutschland, weißt du so, das, was ihr für mich getan habt während der WM, wie ihr gebetet habt für die Niederlande, wie ihr, ja, ich weiß es, Bruder. Wie ihr gebetet habt für ich fühle mich so von euch getragen und geliebt. Weißt du, dass wir uns Situationen anschauen und manchmal mit ein bisschen Humor übertreiben, weil wir wissen, ich bin geliebt. Weißt du? So, Glaubenssätze Gott gegenüber, Glaubenssätze uns selbst gegenüber. So, was glaube ich über mich selbst? Und gehe wirklich, mache die Hausaufgabe. Stell dir die Frage, was glaube ich über mich selbst? Und wo muss ich in mein Denken umdenken, erneuert werden in meinem Denken? Dann gibt es die Glaubenssätze, die wir haben, andere Menschen gegenüber, auf die Menschen, die wir um uns herum haben. Und sehr oft wird die Art und Weise, wie wir über uns denken, beeinflusst zu der Art, wie wir über andere denken. Wenn ich mich nicht geliebt fühle, dann sagt der Siegfried irgendetwas und ich sage, siehst du, ich wusste es. Und jetzt fange ich an, eine Haltung gegenüber Siegfried zu haben, weil ich das Gefühl habe, er liebt mich nicht. Ich kenne diese Situationen, die so oft passieren. Ja, er ist gekommen und hat mich nicht gegrüßt. Er hat mich ganz klar gesehen, aber er hat mich nicht gegrüßt. Er hat etwas gegen mich. Ist schlimm, oder? Wie denke ich über andere? Was denke ich über andere? Ist das richtig, was ich über andere denke? Manchmal nehmen wir Sachen an, die überhaupt die Wahrheit nicht entsprechen. Und selbst wenn manche negative Sachen die Wahrheit entsprechen, vielleicht hat er wirklich etwas gegen mich, aber dann ist dann trotzdem die Frage, wie ich ihm begegne. Erneuerung des Denkens. Genau. Und die vierte Ebene von Glaubenssätze ist die Umstände. So, Gott und selbst, anderen und Umstände. Und dann passieren bestimmte Umstände und wir verlieren den Glauben. Weil wir nicht gelernt haben auf Gottes Wort. Durch Gottes Brille auf Gottes Wort zu denken. Wir haben nicht gelernt, die Sachen zu sehen, wie Gottes Wort es sagt und es sieht. Also ich kenne Menschen, die haben Schlimmes erlebt. Und die sind die positivsten Menschen, die du dir begegnen kannst. Die lächeln immer, die sind immer fröhlich. Warum? Sie haben sich entschieden. Sie haben sich entschieden. Und sie haben sich nicht entschieden, durch die Umstände, durch die Menschen, durch die Sachen, sich runterkriegen zu lassen. So ist das. Und wir können uns entscheiden, dass wir erneuert werden, dass wir verwandelt werden durch die Erneuerung unseres Denkens, damit wir erkennen können, was Gottes Wille ist. Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Lass uns zusammen aufstehen. Ja, Herr Jesus, ich danke dir für heute und ich danke dir, dass du uns hilfst. Herr, wir brauchen dich. Herr, du weißt, wie oft ich immer in falsche Denkmuster hineinkomme. Und wie ich weiß, dass es nicht gut ist, aber trotzdem darin hineinkomme, Herr. Und Herr, ich bitte in Jesu Namen, dass du mich vergibst dafür und dass du mich hilfst, erneuert zu werden, umzukehren. Umzukehren, Buße zu tun in dem Sinne, dass ich mein Denken verändere oder dass mein Denken sich verändert. Wir brauchen dich, Herr, ohne dich können wir es nicht tun. Aber Herr, ich danke dir, dass wir eine Gemeinde sein können, dass wir Menschen sein können, die durch Erneuerung unseres Sinnes Gottes Wille erkennen. Dass wir genau wissen, wo es lang geht, was du mit uns vorhast. Und dass wir dadurch die zukünftigen Kräfte schon heute schmecken können. Dass das, was eigentlich gedacht ist für morgen, dass wir es heute schon erleben können. Dass das, was eigentlich gedacht war, wo in dem Zeitalter es eigentlich für die zukünftige Zeit ist, dass wir es jetzt schon erleben können. Ich danke dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Gottes Segen und einen schönen Sonntag wünsche ich euch.